Was, welche Hoffnung, welche Träume hattest du damals, wenn du endlich erwachsen wirst? Viele Teenies fiebern auf diesen Moment entgegen, wo sie endlich erwachsen sind und alles dürfen. Und vergessen manchmal, dass zum Dürfen dann auch die Verantwortung gehört. Wenn sie endlich einen neuen Handyvertrag abschließen dürfen. Ich habe mir, ich glaube, es war vor Silvester, einen Spaß erlaubt mit Jonathan, der wollte unbedingt etwas Feuerwerk kaufen, ob das Sinn macht oder nicht, muss ich hier nicht diskutieren. Und ich habe zum Spaß ihm einen Zettel geschrieben, Jonathan darf selbstständig Feuerwerk kaufen, der Papa mit meinem Namen. Er ist mittlerweile schon einen Moment volljährig. Wir haben beide darüber gelacht, aber das zeigt etwas zwischen mit Freiheit, aber auch mit Verantwortung. Was hat es miteinander zu tun? Freiheit ist die eine Seite und dann Verantwortung, die andere Seite der Mündigkeit. Mündigkeit eröffnet nicht nur neue Freiheiten, sondern stellt uns in die Eigenverantwortung. Also das nicht mehr immer nur die Eltern schuld sind für das, was bei mir nicht gelingt. Mündig heißt, Verantwortung zu übernehmen für Gefreutes und für Schwieriges. Wie äußert sich eigentlich Mündigkeit im Glauben? Paulus braucht dieses Wort nicht. Aber ich glaube, er sagt dennoch etwas dazu. Er schreibt nämlich einmal den Korinthern, dass er sie noch mit Milch gefüttert hat. Und ich glaube, dann ist man definitiv noch nicht mündig, wenn man mit der Flasche ernährt wird. Ich meine die Schoppenflasche. Hä? Wenn jemand die feste Speise noch nicht verträgt, dann ist er eben noch nicht mündig. Was bedeutet es, ein mündiger Christ zu sein? Mündiger Glaube meint ein Glaube, der nicht kindisch ist, also nicht unreif, unreflektiert ist. Ein Glaube, der Verantwortung für sich übernimmt, in der Freiheit, in der wir stehen. Mündig meint, das Glaubensleben zu gestalten, aber auch zu verantworten. Auch unbequeme Momente auszuhalten. Ein Glaube, der neugierig, vertrauensvoll ist, aber auch abhängig bleibt von Gottes Güte. Mündig, ich möchte gerne in einer neuen kurzen Serie mit euch über Dinge nachdenken, die zum mündigen Christsein dazugehören. Und ich orientiere mich an einigen Gedanken einer meiner Lieblingsschriftsteller im Moment. Ich oute mich als Fan von Michael Herbst. Ich möchte gerne einige seiner Gedanken aufnehmen und mit euch jeweils vertiefen, weil es mich selbst angesprochen hat. Wer mündig ist oder wer mündig sein will, braucht Klarheit. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich merke es immer dort, wo wir an die Urnen gerufen werden für Abstimmungen. Wer mündig Verantwortung übernehmen will, braucht Klarheit. Und dann gibt es so dicke Bücher rot im Umschlag, die man studieren soll für eine Abstimmung. Das Für, das Gegen. Man braucht Klarheit. Ich empfinde es gar nicht so einfach, je nach Vorlage. Wer mündig entscheiden will, braucht Klarheit über das, was vor ihm liegt. Wer von euch schon einen Vertrag unterschrieben hat, weiß, es ist gut, den Vertrag zuerst zu lesen. Sogar das Kleingedruckte. Zum Beispiel die Stornierungsbedingungen für den Urlaub. Wir brauchen Klarheit in unserem Leben, auch für unseren Glauben. Wir brauchen Klarheit über das, was Gott ist und tut, über uns selbst und unseren Auftrag, Jesus nachzufolgen. Gedankenwechsel. Unternehmen, größere und kleinere, ringen immer wieder darum, sich von anderen Unternehmern zu unterscheiden. Wir reden dort vom Alleinstellungsmerkmal. Es ist also die Frage oder die Herausforderung, wer erfolgreich ein Unternehmen führen will, ist gut beraten, es nicht auf die gleiche Weise zu tun wie alle anderen fünf am Ort, sondern eine Spezialität zu haben. Etwas anders zu machen wie die anderen vier. Kebabläden zum Beispiel oder Pizzeria in Ostermundigen. Vielleicht ist das Alleinstellungsmerkmal eine nette Bedienung. Vielleicht ist es ein besonderes Rezept, dass sie sich spezialisieren, etwas anbieten, das nur sie haben, das sie von der Konkurrenz unterscheidet. Wie ist das eigentlich mit Gemeinden und Kirchen? Dort geht es ja nicht um Konkurrenz, hoffe ich doch. Oder schon? Gemeinden, Kirchen stehen manchmal in der Gefahr, das, was andere machen, ungefragt zu kopieren. Man legt eine Vorlage hin aus Amerika und unten kommen fünf gleiche Gemeinden raus. Das Alleinstellungsmerkmal zu verlieren. Das, was gerade das Spezielle, das Persönliche dieser Gemeinde ausmacht eigentlich. Durch das Kopieren aber werden Gemeinden austauschbar. Jede ist gleich wie die andere. Fast, zumindest aus menschlicher Sicht, austauschbar. Diese Frage bewegt mich immer wieder, was ist denn unser Alleinstellungsmerkmal als Gemeinde EGW Ostermundigen? Was ist unsere spezifische Berufung als Gemeinde? Vielleicht beginnt es mit einem hörenden Gebet oder mit Gespräch. Was ist unser spezifischer Auftrag nebst dem Auftrag, den alle Gemeinden haben? Menschen zu Jüngern zu machen, zu taufen und in die Nachfolge zu rufen. Ich ahne, das kleine EGW Ostermundigen hat den gleichen und doch nicht den genau gleichen Auftrag wie eine Landeskirche, wie ein ICF, wie Gemeinde für Christus. Und jetzt gehen mir die Namen aus, aber ihr versteht, was ich meine. Und was ist dann das Alleinstellungsmerkmal von unserem Gott, der sich in der Bibel vorstellt? Was macht diesen Gott anders wie alle anderen Götter oder Götzen? Wir haben die Antwort schon gehört in der Schriftlesung von Micha. Micha, ein kleiner Prophet im Alten Testament, fragt, wo ist solch ein Gott, der ist wie du? Und er bringt das Alleinstellungsmerkmal zum Ausdruck, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geliebt sind, aus Erbarmen, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, sondern hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder erbarmen über unsere Schuld, die Schuld unter seine Füße treten, über unsere Schuld stehen und unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Das Buch Micha im Alten Testament ist nur gerade 7 Kapitel lang. Micha lebte vor ungefähr 2700 Jahren in Israel und er nahm kein Blatt vor den Mund, wenn er mit seinen Leuten redet im Auftrag von Gott. Micha sah etwas, was wir manchmal auch heute sehen. Arme werden immer, ja nicht reicher, sondern ärmer. Und Reiche werden immer reicher. Er sieht rücksichtslose, verlogene, religiöse Führer und Priester. Rücksichtslose, verlogene Priester. Und er sagt, Gott wird nicht länger zusehen. Es ist genug Heu unten. Jetzt reicht's. Jetzt ist der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, da. Gott wird nicht länger untätig zusehen. Micha wettert, er zetert, er kritisiert, er schimpft, er klagt an und er zeigt einen Ausschnitt aus unserem menschlichen Leben, der nicht so besonders schön ist. Nicht die Postkartenseite vom Urlaub, sondern die Seite in unserem Leben, die häufig sehr hässlich ist. Er zeigt, was Schuld in unserem Leben kaputt macht. Und er sagt, das ist sehr hässlich. Und für dieses Problem der Schuld braucht ihr eine Lösung. Habt ihr eine? Hast du eine Lösung für das Problem der Schuld in deinem Leben? Auf dem Weg zum mündigen Christsein, Klarheit über uns zu bekommen, müssen wir über dieses Thema Schuld nachdenken in unserem Leben. Nicht, weil es unser Lieblingsthema ist. Nicht, weil wir uns so darüber freuen, endlich kann ich wieder mal meine Schuld ansehen. Nein, weil es zum mündigen Christsein gehört, Verantwortung zu übernehmen. Es gehört zum Mündigwerden, sich auch unangenehmen Dingen zu stellen, reden und nachdenken über das, was Schuld in unserem Leben anstellt, weil Schuld ganz viel kaputt macht. Weil Schuld in die Unmündigkeit führt, in die Gefangenschaft, in die Unfreiheit, dann sind wir eben nicht mehr mündig und frei zu entscheiden. Und ein Beispiel, das mich bewegt, das zugespitzt ist, finden wir in Micha 7, ich skizziere es nur. Er zeigt, was Schuld im Leben und in dieser Welt bewirkt, wie viel das kaputt geht, dass Schuld ein Killer ist in Beziehungen, dass Beziehungen an den Abgrund, über den Abgrund hinweggehen, Schuld ganze Familien zerstört. In Micha Kapitel 7 sagt Micha, niemand glaubt mehr seinem Nächsten und niemand kann sich mehr auf den Nächsten verlassen. Der Sohn verachtet den Vater, die Tochter widersetzt sich der Mutter, die Schwiegertochter ist gegen die Schwiegermutter und des Menschen Feinde sind seine eigenen Hausgenossen. Micha sagt, Schuld macht, dass niemand mehr dem anderen vertrauen kann. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber manchmal denke ich, dass wir in einer sehr vertrauensarmen Zeit leben. Und ich habe mich gefragt, inwiefern hat diese vertrauensarme Zeit in der Gesellschaft etwas zu tun, auch mit unserer Schuld? Das ist einfach eine Frage, die ich nicht beantworten kann, aber sie bewegt mich. Micha sagt, man kann sich nicht auf die Freunde verlassen. Töchter wollen nichts mit den Müttern zu tun haben. Söhne verachten Väter. Micha fasst es zusammen, jeder hat seine Feinde im eigenen Haus. Boah. Gott sei Dank ist es nicht immer ganz so dramatisch. Aber wir wissen es, was Schuld in Beziehungen macht. Irgendwann läuft etwas schief in einer Beziehung. Am Anfang ist es gar nicht so schlimm. Vielleicht eine Kleinigkeit. Kommt die Zahnbürste hier oder hier? Es gibt noch andere Beispiele. Eine Kleinigkeit. Ein Fehler. Ein Versäumnis. Jemand hat etwas vergessen oder zu viel gesagt oder nicht gesagt. Die Tochter hat mich enttäuscht, der Partner hat einen schlechten Tag, aber irgendwann wird mehr daraus. Das Gespräch stirbt. Böse Worte fallen ins Herz und manchmal dann auch aus dem Mund. Schweigend sitzt man da nebeneinander oder liegt nebeneinander im Ehebett. Jeder geht seinen Weg und Vertrauen schwindet. Irgendwann kommt man an einen Punkt, wo aus Streit oder aus Meinungsverschiedenheit Feindschaft wird. Der andere hat nicht nur etwas Böses gemacht, sondern ich denke, der andere ist böse in seinem Charakter. Schuld zerstört. Und wenn ich ehrlich bin, kann ich nicht nur von den anderen reden, sondern ich schließe mich ein. Wie oft bin ich Teil davon, dass Schuld zerstört und ich mich beteilige an diesen Systemen. Schuld greift um sich, manchmal in ganzen Familien, sagt Micha. Manchmal gibt es auch eine Generationenschuld. Schuld von ganzen Dörfern, Völkern. Wir haben vor vielen Jahren im Teenagerclub eine Dokumentation gesehen von Ruanda, von den Völkern, die im Widerstreit waren. Dort haben wir gesehen, wie Versöhnung möglich ist. Aber wenn Versöhnung möglich ist, wird auch deutlich, da waren ganze Völker im Streit gegeneinander. Das gibt es auch heute noch. Oft finden wir keinen Ausweg. Oft führt kaum mehr ein Weg zurück zu dem Kind, das wir mal im Arm gehalten haben, zu dessen Vater wir in die Arme gerannt sind. Zwischen Menschen wird es tot. Und wenn wir ehrlich sind, spüren wir in unserem Herzen, dass es nicht nur bei den anderen so ist, dass häufig auch wir irgendwo Teil davon sind. Und plötzlich sind wir nicht mehr mündig, nicht mehr frei, sondern handeln aus Zwang, aus Vergeltung, Verletzung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn man lange verheiratet ist, dann kennt man ja so die Schwachstellen des anderen sehr gut. Dann weiß ich genau, welchen roten Knopf ich drücken muss, damit meine Frau an die Decke geht. Wir sind gefangen manchmal in Ketten der Schuld, der Missgunst, der Bitterkeit, von Verletztsein und Verletzen und von Verletzen und Verletztwerden. Und Micha kritisiert das zu seiner Zeit und sagt, Gott lässt sich das nicht bieten, was ihr da miteinander macht. Das geht so nicht. Aber Micha sagt noch etwas anderes. Er sagt, ihr sehnt euch nach einer Lösung, nach einem Neuanfang. Wie wäre das? Wie wäre das, wenn wir noch einmal neu beginnen könnten? Wie wäre das, wenn es Entlastung gäbe von Verfehlungen? Wie wäre es, wenn es einen Ausstieg geben würde, wenn es einen gibt, der mit diesem Chaos in unseren Beziehungen fertig wird? Gibt es einen Gott, der so handelt wie du, der die Schuld vergibt und Fehler nicht anrechnet? Micha sagt es so, Gott zertritt unsere Schuld, er entsorgt es. Gott hat ein Endlager für unsere Schuld. In der Schweiz wird ab und zu heftig diskutiert für Endlager, für atomaren Müll. Oder mal für Zwischenlager vielleicht. Ich komme aus einer Region, Zürcher Weinland, da wurden Bohrungen gemacht. Aber noch entscheidender ist die Frage, wo gibt es ein Endlager für meine Schuld? Das ist noch hässlicher wie der atomare Müll. Bei Gott, sagt Micha, der leidenschaftliche Gott erträgt es nicht, uns in unserer Schuld zu belassen. Gottes Lösung und Erlösung heißt Vergebung. Alle Rechnungen, auch alte Rechnungen, werden beglichen. Das Gewissen kann frei werden, das Herz befreit, die Last vom Rücken abgenommen. Micha sagt, das ist das alleinige Merkmal von unserem Gott. Er fragt, aber er gibt damit auch Antwort. Wo ist solch ein Gott? Nirgends sonst. Er ist der Einzige, der vergibt. Er ist der Einzige, der die Schuld unter die Füße tritt und ins Meer versenkt. Einfach, dass wir uns richtig verstehen, Meer ist in der Bibel nicht Ort für Urlaub. Meer ist in der Bibel Entsorgungsort für Schuld, Ort des Todes, Ort der Feindschaft, wo der Teufel seine Machenschaften auslebt und dort auch einmal gefangen sein wird. Wir verwechseln Meer manchmal mit schön. In der Bibel ist Meer nicht schön. Ort des Todes. Gott ist dieser. Gott sagt, ich vergebe jedem, der möchte. Für jeden, der sagt, vergib mir Gott, verzeih mir, was ich getan habe. Nicht verzeih, was der andere getan hat. Entschuldige du mich. Zum Mündigsein gehört, dass ich zu meinen Fehlern vor Gott stehen kann. Ich habe einen 5,5 Jahre jüngeren Bruder. Als er klein war, hatte er die Angelegenheit, auch ab und zu mal die Windel zu füllen, wie viele kleine Kinder. Und als er etwas größer war, sagte er manchmal, das war nicht ich, das war Daniel. Die Mutter hat es trotzdem verstanden, wie es gewesen ist. Aber das hat nichts mit mündig zu tun. Bin ich manchmal wie mein Bruder, dass ich sage, ich war es nicht, mein Bruder, meine Schwester. Es kann nur Gott vergeben. Erinnert ihr euch an die vier Freunde, die den Gelähmten vor Jesus runtergelassen haben? Ich habe unlängst zweimal darüber gepredigt. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch. Die Schriftgelehrten, die waren nicht begeistert ab Jesus, aber etwas muss ich ihnen zugute halten. Sie haben gedacht oder gesagt, wie kann Jesus vergeben? Nur Gott allein kann vergeben. Das haben sie richtig gekannt. Nur Gott allein kann vergeben. Sie haben nur die falschen Schlüsse gezogen. Warum maß sich das Jesus an? Was ist so, wenn alles wieder gut werden könnte? Was ist so, wenn Freunde wieder lernen könnten, einander zu vertrauen? Wenn Paare plötzlich wieder Hand in Hand gehen? Schwiegermütter zu guten Freundinnen werden von Schwiegertöchtern. Statt dass der andere für mich gestorben ist, dass wir die schwierigen Geschichten im Meer begraben können wegen Jesus. Micha sagt, das kann passieren, das ist möglich bei Gott. Das beginnt, es fängt an, ist dann schon alles gelöst. Vielleicht geht man nicht immer nachher wieder Hand in Hand weiter. Vielleicht geht man nachher nicht weiterhin in die gleiche Gemeinde, wie man vorher war. Aber vielleicht passiert es, dass man nicht mehr stumm bleibt miteinander. Vielleicht passiert es, dass man einander wieder zugewandt leben kann, weil die Schuld bei Jesus ist. Mark Twain sagte etwas, das mich angesprochen hat. Mein Bruder hat es übrigens in seinem Status geteilt. Eben der Bruder mit der Windel. Jetzt ist er auch groß. Mark Twain hat gesagt, Vergebung ist der Duft des Veilchens, das es an den Absatz streicht, nachdem es getreten wurde. Wenn ich so ein Veilchen vertrete, verbreitet es seinen Duft an meinen Absätzen. Ihr könnt auch Bärlauch nehmen, dann riecht ihr es noch mehr. Das hat mich angesprochen und angestachelt, nachdem es getreten wurde. Diesen Duft des Veilchens kann ich nicht verbreiten. Ich bin kein Veilchen. Aber Gott sagt etwas Größeres. Neues fängt dort an, wird möglich, wo Schuld entsorgt, entschuldigt wird. Mir ist dieses Wort entschuldigt so wichtig geworden die letzten Wochen. Es ist ein wunderschönes Wort. Entschuldigt. Und ich glaube nicht daran, dass ich erst verzeihen kann, wenn mich der andere darum bittet. Sondern ich glaube darum, dass ich immer einüben kann und einüben will, zu verzeihen, weil Jesus mir meine Schuld abnimmt. Dass das manchmal nicht einfach ist, da bin ich mit euch einig. Und ich bin mit euch einig, dass ein kleines Lendentäschchen voller Schuldscheine einfacher abzugeben ist, wie ein Großrucksack mit Schuldscheinen. Da braucht es manchmal wirklich Hilfe, um sowas abzulegen. Vor einigen Wochen waren viele tamilische junge Menschen hier im Saal für einen Lobpreisabend. Und eines ihrer Themen war Versöhnung, weil sie Schwierigkeiten in ihrer Gemeinde erleben und Dinge, die zu Spaltungen führen können. Ein wesentliches Thema war an diesem Lobpreisabend nicht nur Halleluja, sondern Vergebung und Versöhnung. Und sie haben sich nach einem Aufruf hier im Saal zueinander bewegt, haben einander um Vergebung gebeten und gesagt, ich habe etwas Negatives über dich gedacht. Ich komme zu dir und bitte dich um Vergebung. Vergibst du mir? Und so haben ganz viele junge Menschen hier in diesem Saal die Plätze getauscht und zueinander gefunden. Es war für mich ein sehr bewegender, tiefer Moment hier in diesem Saal. Manchmal haben wir den Eindruck, dass junge Christen unverbindlich sind, was immer das heißt. Und oberflächlich. Das mag es auch geben, aber ich glaube, das gibt es auch bei den Alten, nicht nur bei den Jungen. Aber was ich hier erlebt habe, war eine Ernsthaftigkeit, eine Gottesfurcht, eine Sehnsucht nach Gottes Wirken. Wir wollen diesem lebendigen Gott nicht im Weg stehen und einander die Schuld nicht aufrechterhalten, wenn Jesus uns vergibt. Und ich habe mich gefragt, wenn es uns junge Menschen vormachen, zähle ich mich schon zu den Alten, wenn es uns die jungen Menschen vormachen, weil sie Jesus lieben, wagen wir es als gereifte Christen auch, so aufeinander zuzugehen. Wenn es die Jungen wagen, sollten wir es dann noch nicht mehr wagen, wo wir schon mehr Erfahrung gemacht haben mit Jesus. Weil auch wir Jesus lieben. Es geht nicht darum, dass wir nun Schuld suchen, krampfhaft. Wo, wenn wir genug suchen, werden wir immer etwas finden. Das ist eine Taktik des Bösen. Dass er immer uns etwas auf die Nase bindet, das wir noch finden. Jesus vergibt alles. Aber wo Gott etwas aufzeigt, wo Gott redet, lasst uns von dem leben, dass da ein Gott ist, der unsere Schuld zertritt und entsorgt. Wir alle sind hier, weil wir glauben, dass wir Schuld auf uns geladen haben und Jesus brauchen. Ich hoffe, dass wir deswegen hier sind, weil wir wissen, dass wir Jesus brauchen, weil wir nicht selber gerecht sind. Jesus hat unsere Sünde versenkt oder ans Kreuz geheftet. Wer bin ich, dass ich es dem anderen behalten will? Ich funktioniere manchmal ein bisschen komisch. Das Gute vergesse ich, das Schlechte will ich behalten. Dabei wäre es anders viel besser. Wo haben wir einander gegenüber Vorhaltungen? Groll, Unverzeihtes, Verbittertes. Lasst uns aufeinander zugehen. Es geht nicht um Manipulation. Aber gerade weil Gott uns vergibt, weil es nur so bei ihm möglich ist, möchte ich, dass wir einander frei lassen, freisetzen. Aber, so sagt es Micha den Israeliten, es fängt an bei Gott und mit Gott. In euch mit ihm. In deinem Herzen mit deinem Gott. Dort, wo sich quälende Schuld breit macht, Unrat breit gemacht hat, braucht es vielleicht wieder mal eine Kelleraufräumaktion. Eine Herzaufräumaktion. Aber bei Gott ist es möglich, dass es Platz gibt, Raum zum Atmen, weil Gott es im Meer versenkt. Und wir wollen nicht danach tauchen. Das ist die Grundlage eines mündigen Lebens, einmal und immer wieder. Micha als Name, ich weiß nicht, ob ihr einen Michael kennt. Micha oder Michael bedeutet, wer ist wie Gott? Wer ist wie Gott? Wer ist so? Wem zerreißt es das Herz, wenn er an unsere Schuld denkt? Wer kann unsere Schuld so entsorgen? Wer ist wie Gott? So warmherzig mit dir und mir. Und die Antwort, die können wir zum Beispiel mit dem Lied geben, das wir jetzt dann singen. Keiner ist wie du.